Ja, schönen guten Abend. Ich möchte euch ganz herzlich auch begrüßen zu dieser besonderen Zeit, die wir hier haben, dass wir das Wort Gottes studieren können und dann auch so einen wichtigen Teil aus dem Wort, das ist die Apostelgeschichte. Bin begeistert, freue mich für diese Zeit hier und habe große Erwartung, dass Gottes Wort scharf ist und dass es uns nach vorne bringt, dass wir verändert werden. Halleluja. Ich habe es auch sehr genossen, eben mit den lieben Geschwistern hier von der Anbetung zusammen zu beten noch für diese Zeit hier. Halleluja. Ich habe nicht alles verstanden oder das meiste habe ich eigentlich nicht verstanden, was sie gebetet haben. Und ich glaube, das, was ich verstanden habe, habe ich auch noch verkehrt. Ja, zum Beispiel, ihr sagt hier, abete, ja, oder so ähnlich. Ja, also vielleicht noch ein bisschen, ja. Aber abete in Berlin ist arbeiten, aber bei euch ist es anbeten, ja. Da muss man sehr aufpassen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass sie von Anbeten sprechen. So, preis dem Herrn. Hoffentlich könnt ihr, mein Deutsch könnt ihr verstehen, nicht wahr? Wenn nicht, dann sucht ihr einen zum Übersetzen irgendwie, dann hinten weiter. Halleluja. Also, wir werden hier 6 oder 7 Einheiten haben. Also mit Einheit meine ich so eine Doppelstunde über Apostelgeschichte. Ist ganz spannend. Ich habe das so in dieser Weise noch nie gemacht. Bin ganz gespannt, wie weit wir kommen werden. Heute habe ich mir vorgenommen, wir werden heute Kapitel 1 durchnehmen. Das ist doch gut, ne? Ein ganzes Kapitel. Halleluja. Also seid so lieb und schlagt das doch auf. Und ich werde nicht so Vers für Vers durchgehen, aber die Dinge, die ich empfinde, die einfach für uns jetzt so dran sind, wie der Heilige Geist einfach Dinge hervorhebt und uns ansprechen will, uns motivieren will. So, nun fangen wir wirklich im ersten Vers an. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Halleluja. Das war das Lukas-Evangelium, das eben Lukas geschrieben hat für diesen lieben Theophilus. Und das war ein erster Bericht und deswegen ist das, was jetzt hier eben kommt, der zweite Bericht. Und der erste Bericht handelte davon, wie Gott anfing, in einer besonderen Weise hier auf der Erde zu wirken, nämlich durch Jesus. Und der zweite Bericht handelt davon, wie die Fortsetzung kommt, wie jetzt der Heilige Geist wirkt hier. Wir werden sehen hier in den ersten Versen, hier ist noch Jesus auf der Erde, aber ab dann, ab Vers, weiß nicht, 5 oder 6, ist Jesus dann im Himmel und der hier dann wirkt, ist Gott, der Heilige Geist. Deswegen sagen auch manche, im Englischen heißt es ja Acts, die Taten der Apostel, manche sagen auch die Taten des Heiligen Geistes, das kommt aber letzten Endes auf selbe hinaus, weil die Apostel gewirkt haben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das, was hier also dieser Bericht ist, ist für uns weitaus mehr als nur ein historischer Bericht, dass wir zurückschauen und sagen, aha, so hat also alles angefangen und so ist es also gewesen, sondern es ist weitaus mehr, ich glaube, dass die Apostelgeschichte Gottes Maßstab ist. Jemand hat einmal gesagt, es ist die einzig von Gott autorisierte Version der Kirchengeschichte. Leider ging es dann nicht sehr weit in dem Bericht, aber das ist, was Gott geplant hat. Das ist nicht nur zurückschauend irgendwie ein Bericht über geschehene Ereignisse, sondern es ist Gottes Maßstab, es ist ein Muster, es ist ein Modell. Hier sehen wir, wo Gott selbst noch die Regie hatte, wo tatsächlich Jesus der Herr der Gemeinde war. Und wenn wir hier vorangehen, spätestens in der Mitte von heute oder vielleicht so am Ende, wir werden sehen, wir sind weit, weit, weit davon entfernt und es muss wieder kommen, dass Jesus Herr der Gemeinde wird. Dass wir endlich einmal mit den menschlichen Bemühungen aufhören. Die haben in den ersten 30 Jahren oder 40 Jahren, die haben mehr geschafft, dann nehmen wir vielleicht das ganze erste oder zweite Jahrhundert, die haben in dieser Zeit mehr geschafft, als danach in 1700 Jahren wir mit unserer eigenen Vorstellung, mit unseren eigenen Gremien und Theologien und verschiedenen Ideen und Plänen und Strategien. Und es ist, denke ich, der Punkt gekommen, wo das Volk Gottes so müde geworden ist von diesen Programmen. Ich meine, sie werden immer noch zuhauf angeboten. Ja? Und immer noch kannst du, wenn ein Programm nicht funktioniert hat und du am Ende bist, statt zum Herrn zu gehen, das nächste verlockende Angebot nehmen und darauf hineinfallen. Aber irgendwann werden wir alle an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir können nicht etwas von Amerika oder von Südafrika oder von irgendwo kopieren und versuchen, das nachzumachen. Wir brauchen eine Originalantwort vom Himmel für uns, für unsere Situation, für unsere Familie, für unsere Berufung, für unsere Gemeinden, für das, wo Gott uns hineingestellt hat. Und wir können dann diesen Maßstab nehmen und das, was wir dann entwickeln und was wir beginnen zu tun, das können wir messen an diesem Maßstab. Lass uns niemals uns an uns selber messen. Wir werden absolut selbstzufrieden sein und begeistert sein über das, was wir tun, wenn wir uns an uns selbst messen. Lass uns auch uns niemals messen an denen, die noch weniger haben als wir. Ja? Ich habe schon gesehen, früher hatte ich mal ein bisschen mit solchen Randgruppen zu tun und man denkt irgendwie, naja, die sind alle ganz unten und die fühlen sich alle irgendwie verbunden. Und dann habe ich festgestellt, da gibt es einen Riesenunterschied zwischen den sogenannten, so heißen die in Deutschland, Stadtberber und Landberber. Also für mich äußerlich als Normalbürger, die haben alle nichts, die laufen in Lumpen rum und die leben nur aus Mülleimern. Ja, aber ein Stadtberber schaut auf einen Überlandberber total herab. Das ist, ich sage, ich bin kein Überlandberber, ich bin ein Stadtberber. Das ist ja wie so ein Adel oder so, ja. Der hat nichts, aber gemessen an den anderen fühlt er so, als wenn er immer noch was hat. Und so sind wir auch manchmal, ja. Wir haben ein bisschen Wehen des Heiligen Geistes oder so erste zarte Frühlingslüfte ziehen ein, ja. Und schon nennen wir uns Full Gospel, ja. Mensch, das Full Gospel, das werden wir uns hier in diesen Tagen anschauen. Und dann sehen wir sind noch nicht mal Half Gospel. Noch nicht einmal das, ja. Wobei ich nicht gering mache, was wir haben. Wir müssen das nur in dem richtigen Maßstab sehen. Und dann werden wir alle zu dem Punkt kommen und sagen, Gott, wir sind so bedürftig. Wir sind arme Würstchen. Wir brauchen das Echte. Wir brauchen einen Durchbruch. Es wäre jämmerlich, wenn alles so weitergehen würde, wie es in den letzten Jahren weitergegangen ist. Das wäre Gott und seiner Würde, seiner Kraft und seiner Schönheit und all dem. Es wäre nicht würdig, Gott. Gott will etwas anderes. Er will selber herabkommen und diese ganze Sache, die sich eben Gemeinde und Reich Gottes nennt, er will sie übernehmen. Also wir wollen uns nicht messen an irgendetwas anderem, sondern nur an dem Wort. Und dann werden wir in einem Lebensstil der konstanten Buße im richtigen Sinne, nicht Bedrückung und irgendwie versuchen, seelisch ein paar Tränchen uns abzuquetschen, sondern eine Buße im Sinne von Umkehr, wo wir permanent dabei sind, umzudenken, permanent dabei sind, uns zu verändern. Das ist, was wir brauchen. Wir müssen verändert werden. Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, aber wir müssen verändert werden, damit wir fähig werden, mit ihm zusammenzuarbeiten, damit wir Gefäße werden, durch die er sich offenbaren kann. Das ist sein Ziel. Und da sollen wir hin und da kann dieses Studium der Apostelgeschichte uns so viel sagen und so viel helfen, dass wir verstehen, oh Gott hat so viel Größeres vorbereitet. In Vers 3 sehen wir etwas Wunderbares. Jesus, nach seiner Auferstehung, er war mit seinen Jüngern und hat auch eine Intensivzeit gehabt, eine besondere Bibelschule. 40 Tage war er mit ihnen zusammen und hat sie gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes. Wenn wir 3 Bibelstunden machen, ist unser Repertoire erschöpft. Und Jesus hat 40 Tage, und sicherlich nicht nur pro Tag eine kleine Bibelstunde, 40 Tage hat er gelehrt über das Reich Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir einfach das geschriebene Wort nehmen und dass wir uns auch einklinken an die gesalbten Lehrdienste, die es gibt in dieser Welt, die Gott gegeben hat, zur Lehre seines Leibes. Da haben wir den Sonntagsschullehrer und da haben wir den Pastor, die sind für ihre Gemeinde. Aber Gott hat auch Lehrer gegeben, einfach für den Leib. Und ich sehe so viele Gemeinden, die sind so ignorant und sie gehen daran vorbei und sie sagen, ah nein, der kommt nicht aus unserem Stall, der hat nicht unseren Stallgeruch und der ist vielleicht zu pfingstlich oder der ist zu wenig charismatisch oder der ist zu dieses oder zu jenes. Anstatt zu erkennen, das sind Menschen, die hat Gott gegeben, weltweit. Es gibt einige solche Leute, die sind weltweit gegeben und wir sind total, wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wenn wir an diesen Diensten vorbeigehen. Und wir alle, die wir wachsen wollen, wir sollten uns ausschalten und sagen, Geist Gottes, wo sind die Leute, die du gegeben hast für den Leib weltweit? Und wie kann ich davon profitieren? Natürlich muss man dann Englisch lernen, weil aus Deutschland kommt dann nicht so viel zur Zeit. Ja? Hoffentlich wird es einmal anders. Wir waren einmal das Land, von dem das Wort Gottes ausging, wirklich in alle Welt. Und vielleicht kommt das wieder, aber zunächst einmal müssen wir anerkennen, wir haben es verloren. Also schauen wir und wir lernen von anderen. Und ob sie aus England kommen, aus Südafrika kommen, aus Amerika, Südamerika, es spielt da keine Rolle. Hauptsache, sie sind gesalbt. Und sie haben uns das Wort Gottes zu bringen und wir können lernen von ihnen. Und wir brauchen so viel Lehre, dass unser Verstand erneuert wird, dass wir von diesen ganzen Prägungen dieser Welt wegkommen. Das Reich Gottes ist so total anders als das Reich dieser Welt. Fast alles ist völlig anders. Fast alles ist völlig anders. Die Gedanken Gottes über Finanzen, über Ehe, über Kindererziehung, über Sexualität, über Arbeit, über den Dienst, über Leiterschaft. Du kannst fast nehmen, was du willst. Gottes Prinzipien sind geben. Sind so total anders, als wie das normalerweise in der Welt ist. Und wir brauchen die Lehre des Wortes Gottes, dass unsere Gedanken transformiert werden, dass wir beginnen zu denken, wie Gott denkt. Das ist noch nicht alles, aber das ist ein guter Anfang. Ja? Weil wenn wir einen Standard haben in unserem Herzen, wo das Wort Gottes einfach da ist, dann werden wir sehen einfach, dass der Heilige Geist dann etwas hat, um uns zu überführen. Der Heilige Geist braucht den Maßstab, der in uns eingepflanzt ist, um uns zu korrigieren. Weil wir, wenn wir zu Gottes Maßstab Ja gesagt haben, dann kann der Heilige Geist sein Werk der Überführung beginnen. Dann kann er sagen, horch mal, du hast doch gesagt, du möchtest auf diesem Standard leben im Bereich von Finanzen. Und schauen wir uns doch mal gemeinsam an, was du jetzt gerade hier tust. Und du sagst, oh Mann, ja, das stimmt, das ist ja wieder die alte Art. Ja, und Herr, vergib mir und wir werden großzügig und wir beginnen zu sehen und wir beginnen zu geben. Wir bekommen Überführung, wenn wir einen Maßstab Gottes gehört haben und anerkannt haben und gesagt haben, auf dieser Ebene möchte ich leben. Dann kommt Überführung. Wir leben so wenig, dass der Heilige Geist kommt und anklopft, ja, weil wir zuvor nicht Ja gesagt haben. Und das ist so wichtig, wenn wir die Lehre des Wortes Gottes hören und da werden Standards uns gegeben. Das ist Reinheit. Und das ist, wie man dieses und jenes anschaut und wie man damit umgeht, dann ist es nicht genug, dass wir das nur hören und dass wir wissen, sondern es ist absolut notwendig für unseren Fortschritt, dass wir es bejahen. Und wir müssen lernen, auf die Lehre des Wortes Gottes zu reagieren. Still in unserem Herzen oder noch besser dann laut, deswegen bin ich so begeistert, wenn ihr hier Notizen macht, dann nehmen wir das zu Hause und gehen das wieder durch. Und dann sagen wir, Herr, kam mir im ersten Moment ein bisschen komisch vor, aber je mehr ich darüber nachdenke, je mehr ich das studiere in deinem Wort, es ist wirklich von dir. Und weil es von dir ist, deswegen sage ich Ja dazu. Vielleicht, ich weiß noch nicht, wie ich das umsetzen kann. Ich weiß noch nicht, wie das gehen soll und wie ich da dahin komme. Aber alles beginnt damit, das ist der Maßstab, den nehme ich, an den glaube ich und der ist für mich verbindlich. Halleluja. Paulus sagt in Römer 12, ich glaube Vers 3 oder Vers 2, wir werden verändert durch Erneuerung unseres Sinnes. Ja? Wenn ich verstehe, was Gott von mir als Vater will, wenn ich verstehe, was er von mir als Ehemann will, dann ist der Anfang gelegt für Veränderung. Ja? Und so viele Male, wir möchten, dass Gott kommt, dass er uns verändert, aber er hat keine Basis, uns zu überführen. Ja? Noch schöner wird es, wenn wir dann vor anderen sagen, das habe ich erkannt als Gottes Maßstab und danach will ich leben. Und würdest du bitte so lieb sein und auf mich aufpassen? Und würdest du bitte mir sagen, wo ich von diesem Ding wieder abgehe? Da wird es richtig, da kommt die Heiligung richtig in Fahrt. Halleluja. So viele Leute wollen korrigiert werden vom Herrn, aber Gott spricht durch die Ehefrau. Schon mal gehört?
Amen.
Ja. Ja, einer hat es schon begriffen, aber ich glaube, wir alle, wenn wir verheiratet sind, ja, Gott redet durch deinen Freund, durch deinen Arbeitskollegen. Gott kann sogar durch Ungläubige reden. Glaubst du das? Ja. Gott sagt eine Sache und auf einmal merken wir, hey, das ist jetzt Gott, der mir hier was zu sagen hat. Ja? Und da wird es erst richtig interessant, wo wir auch diese Dimension, vielleicht kommen wir später noch einmal dazu. Oh, fällt mir ein, ganz bestimmt kommen wir dazu. An einer guten Passage, die in Kapitel 2 dann, die wird uns gut tun. Das ist nun mal jetzt so angetippt. Also die Lehre, Jesus hat gelehrt über das Reich Gottes. Das Reich ist ein total neuer Lebensstil. Das ist Leben unter der Herrschaft eines neuen Königs. leben nach den Gesetzen des Reiches Gottes. Und das ist hier schon mitten unter uns. Und es ist ein ganz besonderes Reich, weil es ist unsichtbar und es hat viele Qualitäten, die man in der Natur finden kann. Es ist ein wachstümliches Reich. Es fängt so klein an, dass ganz viele daran vorbeigehen. Ganz viele suchen das große, dicke Ding, den Knall vom Himmel, ja, und sie gehen an dem Kleinen, was Gott tut, vorbei. Aber Gott beginnt mit so kleinen Dingen, dass es ein leichtes ist, das zu verachten. Das ist Gott. Er fängt mit ganz unscheinbaren Dingen an. Darum sagt das Wort Gottes, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Gott beginnt ganz klein in deinem Leben. Und auch die Schritte, die er von uns möchte, dass wir einfach wachsen, sind ganz, ganz klein. Die sind nicht zu groß, dass wir sagen, oh, ich kann nicht den Willen Gottes tun. Im Gegenteil, die sind zu klein. Die sind zu klein, dass wir sie verachten, dass wir darüber hinweggehen, dass wir sagen, nein, nein, das kann es doch nicht bringen. Sondern was ich brauche, ist, dass ein geistliches Erdbeben kommt, dass Gott herabkommt und ich in einem Augenblick verändert bin und alles irgendwie total einfach ist. Ich sage dir, schmink dir diese Träume ab, das wird nie passieren. Es ist Tag für Tag, kleine Schritte, Tag für Tag. Ja? Einer wird gefragt, ja, wie komme ich nach China? Nun ganz einfach, Schritt für Schritt. Ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Ja? So ist Gott. Und so möchte er uns voranbringen. Und wir brauchen ein Verständnis über alle Bereiche des Lebens. Über alle Bereiche des Lebens. Und Jesus lehrte hier seine Jünger und hat sie vorbereitet, weil das waren die, auf die er dann nachher alles gebaut hat. Und doch ist diese Information, diese Lehre nicht genug. Er hat ihnen die Lehre gegeben und sie hätten sagen können, hey Mann, wir haben super Teaching gehabt vom besten Lehrer dieser Welt. Hurra, jetzt haben wir es, auf, packen wir es an. Und ich glaube, das ist, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben eine starke Welle von Lehre gehabt und Lehre wird nicht aufhören. Alles, was Gott wiederherstellt, was in die Gemeinde kommt, kommt hinein und es bleibt. Es bleibt, ja. Und da kam diese Zeit der Lehre in den 80er Jahren und die Wichtigkeit von Lehre bleibt. Es wird nicht sein, dass wir irgendwann dann aufhören zu lehren, aber es kommen immer neue Dinge hinzu. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, immer bei den Betonungen, die wir jetzt haben, zu denken, das ist das Letzte. Das ist, was alle anderen vor uns auch immer gemacht haben. Der Heilige Geist kam, Menschen fingen an, in neuen Zungen zu sprechen. Und dann hat man gesagt, das ist es, wir haben es. Und das ist das Allerletzte. Und daraus wurde dann, um dieses Ding, Reden in neuen Zungen, wurde ein Denkmal gebaut. Und daraus kam diese Denomination der Pfingster. Und vorher, die Baptisten mit ihrer Taufe haben es genauso gemacht. Preis dem Herrn für die gläubigen Taufe, aber das ist nicht alles. Und wir müssen aufpassen, Lehre ist nicht alles. Ja, wir können auch in Gefahr sein, um Lehre ein Denkmal zu machen. Sagen, was willst du? Ich habe schränkeweise Derek Prinz und Kenneth Copeland und Kenneth Hagin und wie sie alle heißen, schränkeweise. Ja, das ist gut, ja. Und wenn ich Zeit habe, ich tue mir auch solche Dinge rein. Das ist absolut gut. Ja? Aber lass uns niemals uns auf unser Wissen verlassen. Lass uns niemals denken, oh, ich weiß so viel. Das ist die Gefahr manchmal mit Bibelschülern. Die wissen so viel. Die haben den Kopf voll, dass sie kaum noch durch die Tür passen. Ja? So einen breiten Schädel haben die. Ja? Die wissen so unheimlich viel, ja. Aber Jesus hat gesagt, Jungs, pass auf, wenn ihr hier alles gelernt habt, wenn ich euch alle Prinzipien beigebracht habe, das ist noch nicht alles, ja. Vers 4, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Aber wieso, Jesus, wir haben 40 Tage Teaching, jetzt kann die Sache losgehen. Wir haben alles, was wir brauchen. Jesus sagt, nichts da, ihr wisst überhaupt nichts. Ihr bleibt da und ich bin hier der Chef von diesem ganzen Ding. Ich bin der Chef meiner Gemeinde und ich führe sie so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und er sagt, ihr müsst bleiben, ihr habt die Lehre bekommen und das ist gut, aber jetzt braucht ihr noch etwas anderes. Bleibt, bleibt auf die Verheißung des Vaters zu warten. Das ist, was sie tun sollten. Sagt dann hier, ihr habt das von mir gehört, Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nicht mehr vielen Tagen. Genau genommen heißt es, in den Heiligen Geist hinein getauft werden. Sie sollten in eine neue Dimension gehoben werden und sie sollten diese Partnerschaft erleben, die Jesus ihnen vorgemacht hatte, dass der Heilige Geist auch mit ihnen ist und dass er einfach die Kraft ist, die lebendig macht. Ja? Der Buchstabe kann töten, aber der Geist macht lebendig. Und das ist das Problem manchmal. Wir hören eine richtige Predigt und wir sind total gequält. Wir sagen, Mann, es ist konkordanzmäßig alles richtig, da stimmt der letzte Nebensatz, ja, aber in meinem Geist stöhnt es und ächzt es und irgendwas fehlt da. Es ist der Geist, der lebendig macht. Und Jesus hat ihnen gesagt, bevor sie angefangen haben zu dienen, und ich glaube, das ist unser großes Problem. Wir haben angefangen zu dienen und jetzt müssen wir das nachholen, was sie am Anfang hatten. Es ist der Geist, der lebendig macht und ohne sein Wirken, ohne seine Partnerschaft, ohne seine Mithilfe, wir sind wirklich zu nichts nütze. Und je eher wir das begreifen, umso effektiver werden wir werden. Und es ist ein langer Prozess Gottes, uns erst einmal zu demontieren von unseren Überzeugungen. Wir können so viel, wir wissen so viel, wir haben so viel gelernt. Gott muss erst einmal uns an unser Ende führen und wir haben so viele Auswege, so viele Notausgänge uns geschaffen, dass es schwer ist manchmal für Gott, uns an unser eigenes Ende zu führen. Uns fällt immer noch wieder was Neues ein. Manchmal braucht es viele, viele Jahre, bis wir wirklich an unser Ende kommen. Aber dann kann Gott beginnen, wenn du an dein Ende kommst. Wenn du verstehst, ohne ihn bist du nichts. Du kannst die richtigen Worte bringen, aber du bist nichts ohne ihn. Es ist seine Hilfe, seine Partnerschaft, die letzten Endes zählt. Wenn wir das nicht verstanden haben, wir werden immer Opfer sein, einfach von diesem fatalen Irrtum. Wenn Gott dann segnet, und Gott segnet manchmal, ja, nicht weil wir so geistlich sind, sondern weil da Nöte sind, denen er begegnen möchte. Und wenn wir noch nicht demontiert sind, wenn wir nicht an das Ende von uns selbst gekommen sind, wenn wir nicht in einer Abhängigkeit vom Heiligen Geist leben, dann sind wir unweigerlich Opfer davon, dass wir uns die Ehre geben. Unweigerlich, und dass wir sagen, ja, das ist, weil ich so prima Bibelschüler bin, das ist, weil ich so gut gelernt habe, das ist, weil ich alle Tapes auswendig gelernt habe, das ist, weil ich so ein besonders edler und wertvoller Mensch bin. Warten sollen sie. Und das war sicherlich für sie genauso schwer, wie das heute für uns ist. Das ist das Schlimmste überhaupt, zu warten und nichts passiert. Wir sind so aktiv, wir haben so viele Pläne und wir müssen so viel tun, meinen wir. Und ich glaube, wir werden gewaltige Fortschritte erleben in unserem eigenen geistlichen Leben und auch in unseren Gemeinden, ja, wenn wir wenigstens einen Gutteil unserer Zeit nehmen und statt 100% unserer Kraft darin zu investieren, unsere Programme abzuspulen, dass wir Zeit beiseite nehmen und dass wir warten. Diese ganze Geschichte Warten auf Gott ist kein populäres Thema heutzutage. Wofür sollen wir warten? Wir haben alles. Das ist unser Problem. Wir glauben, wir haben alles. Wir sind wie Laodicea. Wir denken, wir sind reich, nur weil wir einen Schrank voller Kassetten haben. Und Jesus sagt, wartet, wartet, legt nicht gleich los, wartet, damit es nicht nur Worte sind, auch wenn es die richtigen Worte sind, sondern Worte sind, die echt durchdringen, die eine göttliche Qualität haben, die man nicht machen kann. Ja? Nur der Heilige Geist kann das Wort lebendig machen, dass es durchdringt, dass es Menschen überführt, dass es Verlangen weckt in ihnen, dass es einen Unwillen gegen das Alte, gegen die alte menschliche Natur erzeugt, dass ein Verlangen bringt nach Reinheit, ein Verlangen bringt, die alten Götzen zu kippen und rauszutun. Das kann nur der Heilige Geist, das können unsere Worte, unsere Beredsamkeit, kann das nicht tun. Paulus sagt nicht mit Worten, überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Das ist, was wir brauchen. Und wenn wir das haben in unserem Leben, dann werden wir effektiv werden, Menschen zu erreichen. Dann werden wir wissen, wie wir ihnen zu dienen haben. Und wir werden das nicht nach Plänen tun und nach Schemata, sondern so, wie der Geist uns führt. Und wir werden den einen so anfassen, den anderen so und dem einen das sagen, mit dem anderen so beten. Das wird total unterschiedlich sein. So, wie wir spüren einfach, wie der Geist Gottes möchte, dass wir Menschen dienen. Da brauchen wir wirklich Belehrung von ihm. Warten auf die Verheißung. Das ist, was Jesus ihnen gesagt hat. Und diese Verheißung eben ist das Kommen des Heiligen Geistes. Im Jesaja heißt es, dass wenn wir auf den Herrn harren oder hoffen, heißt es in dieser Übersetzung hier, dass wir neue Kraft bekommen, neue Kraft. Und lass uns doch beten, Gott, lehre mich diese Kunst zu warten auf dich. Das ist was anderes als Gebetszeiten zu haben. Wenn wir Gebetszeiten haben, haben wir konkrete Anliegen. Wir machen Fürbitte oder wir beten für uns selbst. Und wir haben bestimmte Dinge, die wir vor Gott bringen. Aber warten auf Gott ist, es geht nicht um Dinge, die jetzt geschehen sollen, auch gute Dinge, sondern es geht um ihn. Und wir warten auf ihn. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte diese Kunst neu erwecken, was das bedeutet, auf Gott zu warten. Und wir sagen, Mann, wir haben keine Zeit, wir haben einen vollen Terminkalender. Ja, wann sollte ich das tun? Nun schau dir mal ganz genau deinen Terminkalender an und du wirst feststellen, wenn du nicht gerade im Schichtdienst bist, da sind immer noch freie Termine von Mitternacht bis morgens um 6. Ja, in den allermeisten Terminen, also wenn du nicht gerade Schichtarbeiter bist, ja, oder Nachtclubbesitzer, ja, was eh nicht ein besonders christlicher Beruf ist, ja. Und wir können Gott sagen, Gott, ich stehe dir zur Verfügung und ich gebe dir meine Zeit. Du bist der Herr, wir singen das so, meine Zeit steht in deiner Hand, gibt es ein schönes Lied. Ja? Wir singen das, aber dann halten wir fest an dieser Irrlehre, ich brauche 8 Stunden Schlaf pro Nacht, damit ich am nächsten Tag fit bin. Totale Irrlehre, gib mir Kapitel und Vers dafür. Das findest du nicht in der Bibel. Und es ist tatsächlich möglich, dass wir Gott unsere Zeit geben. Und wir können ein Abkommen machen. Gott, wenn du mich nachts weckst, und ich habe das viele Male erlebt, Gott weckt mich nachts, manchmal ich gehe um 12 ins Bett und um 2 Uhr klopft er an und ich bin hellwach. Manchmal habe ich auch versagt, manchmal habe ich auch eine Dreiviertelstunde im Bett mich gedreht und versuche wieder einzuschlafen. Ja? Und irgendwann dann gebe ich doch auf, ja. Manchmal habe ich dann auch nur rumgedöst und bin doch nicht aufgestanden. Aber wenn ich aufgestanden bin, ja, also von 2 bis 3, 4 oder noch länger, manchmal bis zum Morgen dann, das sind so wunderbare Zeiten. Und dann tue ich nichts, ich bete nicht meine Sachen durch, mache nicht Pläne, sondern ich warte auf ihn. Ja. Wir erleben ein Wirken des Heiligen Geistes. Ja. Aber ich glaube, das sind nur Appetithäppchen, die Gott uns geben möchte und zu sagen, hey, das wirkliche Meeting findet zu Hause statt, da treffen wir uns, da haben wir eine Verabredung, da möchte ich einmal kommen, ja, und dich heimsuchen. Ja, Gott möchte uns heimsuchen, wir brauchen Heimsuchung Gottes, ja. So eine Begegnung mit ihm, die uns wirklich überwältigt, ja, das kann uns Durchbrüche geben, die wir in Jahren nicht haben. In Jahren nicht. Gott kann kommen und so mit Herrlichkeit unser Wohnzimmer oder Büro oder wo wir da sind, einfach erfüllen, dass wir total verwandelt werden. Und ich habe ihm gesagt, du darfst das tun, aber du musst dafür sorgen, dass ich mit weniger Schlaf trotzdem fit bin für den nächsten Tag. Gott kann das tun. Wir können ihm unsere Zeit geben und wir können wirklich diese Kunst lernen. Früher war das ein Thema, glaube ich, was, also mit früher meine ich noch im letzten Jahrhundert, was in christlichen Kreisen eine ganz große Bedeutung hatte. Warten auf Gott. Ich kenne ein einziges Buch darüber und das ist, glaube ich, auf Englisch. Ja? Vielleicht ist es auch auf Deutsch. Aber das ist ein Thema, was wieder entdeckt werden muss. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, Jesaja 40, 31. Und dann können sie laufen, dann werden sie nicht müde. Das ist, was Gott tun möchte. Oh, Halleluja, das möchte ich haben. Wir sehen so viele Leute, die ausbrennen. Ja? Warum brennen sie aus? Weil sie mehr geben, als sie haben. Ja? Und das kann niemals funktionieren. Wir sollen nicht ausbrennen, sondern wir sollen angeschlossen sein an den Himmel. Und da kommt ein Nachschub. Und wir sollen nur das geben, was wir bekommen haben, nicht mehr. Und wenn wir merken, wir sind alle, dann sind wir alle. Und dann können sie sagen, was sie wollen. Und dann ziehen wir uns zurück und holen mehr. Wir sind angeschlossen an ihn. Ausbrennen tun wir nur, wenn wir in Ehrgeiz und mit eigenen Zielen und Motivationen von uns selbst Programme erfüllen und dem nachjagen, ohne dass wir wirklich von ihm leben. Ja? Wir brauchen nicht ausbrennen, wir brauchen auch keine Midlife-Crisis zu haben. Wo ist das in der Bibel? Kapitel und Vers. Wir brauchen das nicht. Planst du eine? Mensch, streich das wieder aus deinem Lebensplan. Du brauchst keine Midlife-Crisis. Ja? Du kannst einen Durchbruch haben. Noch im hohen Alter können deine letzten Jahre besser sein als die letzten 60, 65 oder 70 Jahre. Ja? Gott ist unerschöpflich in seinen Vorräten und er will uns erfüllen. Halleluja. Und da kommt diese Geschichte, dass wir warten auf ihn. Ich spreche nicht von warten, dass wir endlich erfüllt werden vom Heiligen Geist und anfangen, in neuen Zungen zu sprechen. Darauf brauchen wir nicht lange zu warten, wenn wir das Wort Gottes studieren. Ja? Aber wir warten auf tiefere Berührung. Wir warten darauf, dass er wirklich kommt und dass er uns die Augen auftut über sein Wesen, über seine Herrlichkeit, über seine Pläne. Dass wir seine Pläne sehen. Ich kann das nicht beweisen und wir könnten über diese Zahl streiten, aber ich glaube, dass 85, vielleicht sogar 90% aller Christen, geisterfüllten Christen, niemals in ihre Berufung hineinkommen. Weil sie bei dem Guten stehen bleiben, statt zu sagen, okay, was hat Gott wirklich zu mir gesagt? Was hat er mir persönlich gesagt? Und wie sieht das aus, dass ich in das hineinkomme? Und darum einfach ist so viel Zeitverschwendung da. Darum passiert so wenig, darum sind wir so wenig effektiv, weil wir das Gute tun, statt das Beste. Ja. Wir tun das Gute, wir tun gute Dinge. Du übst im Chor und du kommst in die Seniorengruppe vielleicht oder in die Gebetsgruppe oder in den Gottesdienst und du hast viele, viele Dinge, das ist alles wunderbar. Aber wenn das alles ist, wenn dahinter nicht das Erste ist, ja, zu suchen und zu fragen und zu bohren und zu schürfen und dran zu bleiben und zu graben, ja, bis wir in dem sind, was Gott für uns hat, dann bleibt es alles leer. Und wenn du in deine Berufung kommst, dann wirst du erfüllt sein. Dann wirst du Identität bekommen und sagen so, wow, jetzt spüre ich bin auf der Spur, auf der richtigen Schiene. Und ich kann auf diese Schiene gehen. Erstens kommst du da viel schneller voran, weil die Gott schon bereitet hat, diese Schiene. Ja? Stell dir vor, ja, mit einer Machete dich durch den Dschungel zu schlagen. Du kommst voran, sicherlich. Ja? Aber es ist sehr mühsam. Ja, warum nicht ein paar hundert Meter weiter? Ja, ist eine Eisenbahnstrecke schon gelegt. Ja, und du setzt dich da drauf und ab geht der Zug. Ja, du kommst besser voran. Du kommst wirklich besser voran. Und all die Segnungen, die Gott für dich hat, die sind da und nicht auf deinen selbstgehauenen Faden. Die Segnungen, die Gott hat, wird er nicht nur, weil du so tapfer durch den Dschungel kämpfst, ja, von der göttlichen Trasse abziehen und in den Dschungel platzieren, damit du dann durch den Dschungel dich kämpfst mit der Machete. Oh, da ist ja schon wieder etwas, was ich finde. Gott wird das nicht tun. Er wird ab und zu einen kleinen Trost irgendwie dahin tun, damit du nicht total frustriert bist. Ja, aber das ist nicht, was Gott will. Und lass uns eine heilige Unzufriedenheit haben. Ich werde Gott suchen, bis ich weiß, was er für mich hat. Und auf dieser Schiene werde ich gehen, auf dieser Schiene werde ich laufen. Und das wird in totaler Harmonie mit meinen Brüdern und Schwestern sein, mit meinem Pastor und meinen Ältesten. Das wird total konform laufen, das wird gut sein. Halleluja, Halleluja. Die Verheißung des Vaters, sagt Jesus, auf die sollen wir warten. Und das ist schon interessant, ja, wir als Bibelkundige wissen, es gibt hunderte von Verheißungen in der Bibel, hunderte. Und Jesus nannte das Kommen des Heiligen Geistes die Verheißung. Ist das nicht interessant? Er sagte nicht, auf eine weitere Verheißung sollt ihr warten, auf die Verheißung. Der Heilige Geist sein Kommen, diese Freundschaft mit ihm, diese Partnerschaft, diese Hingabe an ihn, ist der Schlüssel zur Erfüllung aller anderen Verheißungen. Und darum sagt er, es ist die Verheißung. Wenn nicht der Heilige Geist uns leitet, wir werden Menschen sein, die nach Prinzipien, auch nach biblischen Prinzipien versuchen zu leben. Und dann ist es total mühsam. Dann hast du dein Programm morgens und dann weißt du, aha, 10 Minuten Anbetung. Okay, jetzt 5 Minuten beten für die Regierung. Ja, 15 Minuten Fürbitte. Und dann musst du geistlichen Kampf machen und dann musst du noch dieses und jenes und so weiter. Und nach einer Woche, du kannst dein Programm nicht mehr sehen. Ja, es hängt dir zum Halse raus. Ja, Gott hat nicht gesagt, wir werden vom Programmen geleitet, wir werden vom Heiligen Geist geleitet. Ja? Und dann kann es sein, da hast du eine Zeit und da ist eine Salbung da zur Anbetung und du verbringst morgens deine 90 Minuten, den Herrn anzubeten und einfach vor ihm zu sein. Und das nächste Mal kurze Zeit der Anbetung und dann studierst du ein Wort und ein Wort und ein Wort. Ja? Und sagst dich, oh meine Güte, heute habe ich keinen Kampf gemacht, heute habe ich keine Fürbitte gemacht. Mann, vergiss das alles, lass dich leiten vom Geist. Er setzt seine Schwerpunkte und wenn du das tust, wie er dich führt, dann wird es gut sein und da ist wirklich was dahinter. Und das nächste Mal tust du Fürbitte, da wackeln die Wände. Ja? Und dann gehst du in den geistlichen Kampf, weil Gott dich leitet und da kommt so eine Löwensalbung auf dir, du kriegst fast Mitleid mit dem Teufel. Ja? Weil du sagst, wow, Mann, der Geist des Herrn ist auf mir. Ja? Du fühlst dich wie David, der nimmt den Löwen und zerreißt ihn einfach. Ja? So fühlst du dich, ja? Weil der Geist dich leitet. Und zu viel machen wir mechanisch und nach Programmen. Und deswegen ist es so langweilig. Lassen wir uns doch leiten. Die Kinder Gottes werden geleitet vom Geist. Und er setzt seine eigenen Schwerpunkte. Und das, wenn wir das persönlich lernen, dann können wir das auch lernen in der Gemeinschaft, im Hauskreis, im Gottesdienst. Ich glaube, manches Mal, Gott hat echt Probleme mit unseren Gottesdiensten. Er möchte auch einmal was sagen. Er möchte auch irgendwas tun und Menschen segnen. Aber wir haben unser Programm, das ziehen wir durch, stur wie ein Panzer. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zu den Verheißungen. Er ist der, der uns leiten will, der uns Last gibt, der uns Verlangen gibt, der uns heiß macht, der uns wirklich Entschiedenheit gibt. Der Heilige Geist, das ist wirklich, was wir brauchen. Sein Dienst, seine Freundschaft, dass wir von ihm gelehrt werden. Und zu viele Male habe ich den Eindruck, wir begnügen uns damit, dass wir secondhand gelehrt werden. Ja? Wir lieben es, zu hören von Menschen, die vom Herrn gehört haben. Und wenn das dazu führt, dass du Hunger hast, selber den Herrn zu suchen und selber vom Herrn zu hören, ist das gut. Ja? Aber wenn wir nur von Konserven leben, das ist nicht gut, da fehlen die Vitamine. Da muss auch mal was Frisches, was Echtes her. Ja? Und wir können wirklich sagen, Mensch, das ist wunderbar, was Gott im Leben von diesem und jenem tut. Ja? Und Gott, jetzt bin ich dran, hier bin ich. Du bist keiner, der ein Ansehen der Person hat. Hier bin ich und ich warte auf ihn. Ja? Warten ist ein bisschen wie sterben. Es ist nicht so einfach. Ja? Man hat so viele gute Dinge, die man tun könnte. Ja? Und warten, das ist das Letzte, was unser Fleisch ertragen möchte. Unser Fleisch, man sagt, hey, das ist doch Zeitverschwendung. Hier sitzt du 2 Stunden im Sessel und was passiert? Nüscht. Ja? Was könntest du da alles Gutes tun in dieser Zeit? Ja? Du könntest losgehen und der Gemeinde dienen und die Schwester Bertha besuchen und da mal nach dem Rechten schauen und hier und da so vieles tun, ja? Und da sind Widerstände in uns, einfach die Gegenwart Gottes zu suchen. Da sind Widerstände, die das gar nicht ertragen wollen, die nicht in seine, weil das Fleisch weiß, wenn es in die Gegenwart Gottes kommt, es wird sterben. Und das Fleisch möchte lieber sich religiös betätigen als sterben. Viel lieber, weil es dann überleben kann. Zwar religiös, aber es ist ihm egal. Es wird sogar religiös sein, bevor es stirbt. Das ist mein Fleisch und dein Fleisch. Das ist genauso, ich kenne das. Das ist einfach, die Bibel sagt, Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Es möchte alles tun, sogar Gott imitieren, nur um zu überleben. Aber die Gegenwart Gottes gibt uns Durchbrüche. Und das ist, was wir brauchen, Durchbrüche. Halleluja. Und da warten wir auf ihn und dann lernen wir ihn kennen. Wir suchen ihn um seinetwillen, nicht wegen der Segnungen, nicht wegen all der guten Dinge, die von ihm sonst so kommen, sondern wir suchen ihn um seinetwillen. Und ich habe den Eindruck, Gott hat so viele Leute, die arbeiten wollen, und Gott hat so wenig Freunde. Gott hat so wenig Leute, die sein Herz suchen, die bei ihm sind, die einfach Anteil nehmen möchten an ihm, an dem, was ihn bewegt. Und so viele Male, glaube ich, ist das Herz Gottes wirklich betrübt, weil wir Dinge haben wollen von Gott, aber nicht Gott selbst. Vorhin in diesem Psalm, den wir gelesen haben, ja, Gott hat Mose seine Wege kundgetan. Ja? Und Israel hat die Taten gesehen, aber Mose kannte die Art, wie Gott handelt, weil er mit ihm per Du war, weil er sein Angesicht gesucht hat. Und so viele Male, wir sind zufrieden damit, die Taten Gottes zu sehen und haben nicht dieses Verlangen, durchzudringen. Und ich glaube, dass wir als Volk Gottes jetzt hier so Ende der 90er in einer ganz wichtigen Nahtstelle sind. Und dass Gott uns ruft, einfach wirklich zu einem nicht nur gelegentlichen Besuch im Allerheiligsten, sondern dass wir dort unsere Wohnung aufschlagen, dass wir dort beginnen zu wohnen. Ich glaube, dass es eine Zeit des Übergangs ist, vom Heiligtum ins Allerheiligste. Und da muss vieles sterben. Und das ist nicht angenehm, aber das muss sein, weil dort dann Gott seine eigene Sache dann tut und endlich einmal wir nicht mehr im Wege sind. Und da sollen wir hinkommen. Und Gott selbst wird sein Werk an uns tun. So dieses Warten auf den Heiligen Geist, das bringt uns Veränderung. Das bringt uns einfach in die Position, wo wir ihn kennenlernen. Wo wir auch uns ihm hingeben und wo wir ihm erlauben, das zu tun, was er tun möchte, und ihm sagen, wir möchten für ihn verfügbar sein. Morgen werden wir dann Kapitel 2 und dann natürlich müssen wir was über den Heiligen Geist sagen, das ist ja ganz klar, und da freue ich mich auch schon sehr drüber, also werde ich jetzt gar nicht mehr so viel darüber sagen. Aber diese Gemeinschaft, die brauchen wir so dringend, so dringend. Und Jesus lehrte sie und sagte, nach der Information braucht ihr die Kraft und den Anschluss an den Himmel, dass ihr das, was ihr wisst, im Kopf auch umsetzen könnt. Und deswegen müsst ihr warten. Und dann sehen wir, wie sie schon wieder so ihre eigenen Dinge im Kopf haben. Ja? Vers 6 heißt es dann, ja, sie fragen ihn, ja, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie dachten an ihr eigenes Reich, an ihre eigenen Dinge. Sie hatten noch gar keine Perspektive für das Reich Gottes. Und Jesus sagt, und ich glaube, das sagt er auch zu uns, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und wir sind auch manchmal so, wir wollen alles Mögliche wissen. Wie kommt das, dass es vielleicht jetzt ein bisschen abgeebbt, aber eine Zeit gab es, da gingen diese Endzeitbücher weg wie warme Semmel. Ja? Und alles Mögliche konntest du darüber lesen und über den Antichristen und dies und jenes und die Entrückung und so weiter. Und das waren Bestseller, die gingen weg wie nichts. Und wenn du die heute liest, 20 Jahre später, dann sagst du, meine Güte, schade um das Papier. Schade um das Geld, das ich dafür ausgegeben habe. Ja, aber wir sind so neugierig, wir möchten gerne wissen und wir verstehen gar nicht, das Wissen bringt uns nichts weiter. Wenn wir wissen, wie der Antichrist mit Vornamen heißt, ja und? Wenn wir wissen, in welchem Land er jetzt wohnt und was mit ihm ist und was er plant, ja und? Was wird das an unserer Situation verändern? Überhaupt nichts. Wir werden nur fixiert sein, wir werden nur noch mehr Zeitungen lesen, wann er endlich kommt, wann er seine erste Rede hält oder dies oder jenes und so weiter. Wir sind nur abgelenkt. Wissen nützt uns überhaupt nichts. Wir brauchen nicht Wissen. Und Jesus sagt, Mensch, vergesst den ganzen Kram. Vergesst das alles. Ja, und dann legt er die Betonung wieder auf das, was wirklich wichtig ist. Ja, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Vergesst das mit dem Wissen. Kraft ist die Angelegenheit. Das ist die Sache, die entscheiden wird. Ja? Was nützt uns, wenn wir alles wissen? Ja? Wir wissen dann, da ist ein Konferenz oder ein Kongress und da treffen sich die Zauberer. Ja, und wir brauchen Kraft, dahin zu gehen und den ganzen Laden auseinanderzunehmen. Das ist, was wir brauchen. Ja, wir brauchen Kraft, dass wir gehen können und dass wir das alles binden können. Wir kommen dahin und sagen, das ist ein Gräuel für Gott und ich erkläre diese Versammlung für beschlossen. Geht nach Hause, damit euch nichts Schlimmeres passiert. Das ist, was wir brauchen. Männer Gottes oder Frauen Gottes, die in der Kraft des Geistes aufstehen und einmal so ein bisschen für Schlagzeilen sorgen. Das wäre doch was. Ja, so ein Zauberer-Kongress, so ein Esoterikerverein oder so etwas. Ja, und wir gehen da einfach hin und wir schließen das Ding, bevor es angefangen hat. Sie sagen, ja, wer bist denn du? Was fällt dir ein? Und du sagst, ich bin ein Diener des Allerhöchsten, damit das auch klar ist und jeder weiß, werden wir jetzt sehen, wie Feuer kommt und dieses kleine Büschlein da anfängt zu brennen. Wow, das wäre doch mal was. Und die Tagesschau war dabei. Wow. Hey, das ist, was wir brauchen. Das wird in einem Augenblick die geistliche Situation in Mitteleuropa total kippen. Wir brauchen Kraft. Wir brauchen, dass wieder solche Typen wie Elia kommen. Das ist, was wir brauchen, nicht Wissen, nicht unsere menschlichen Ideen. Und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Wir brauchen Kraft, oh meine Güte. Wir brauchen Kraft, wir sind so kraftlos.